Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, der uns ins Leben gerufen und diesen neuen Tag gegeben hat. Im Namen Gottes, der einer von uns wurde, schön und schwer. Im Namen Gottes, der uns begleitet auf unserem Weg, uns Kraft, Ermutigung, Orientierung schenkt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße herzlich zu diesem Gottesdienst und wünsche uns gemeinsam einen guten und gesegneten Morgen. Judika heißt dieser letzte Sonntag vor der Karwoche. Judika, schaffe mir Recht. Gott, schaffe mir Recht. Und wir verbinden uns in dieser Bitte mit den Menschen, die jetzt in der Ukraine unter Gewalt und Krieg leiden. Gott, schaffe mir Recht. Und wollen auch in diesem Gottesdienst eine Kerze anzünden, als Zeichen der Gemeinschaft mit den Menschen, die unsere Fürbitte, unser Nahesein jetzt besonders nötig haben. Gott ist gegenwärtig, lassen Sie uns miteinander singen und dass diesen Glauben daran, dass Gott auch im Schweren gegenwärtig ist, für uns und für andere, die das jetzt nötig haben, festhalten. Gott ist gegenwärtig. 165.
Thank you.
Hilfe für unser Leben finden wir im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind zum Gottesdienst zusammengekommen, weil Gott uns ruft. Wir horchen auf, halten inne. Wo wir versinken im Gleichmaß der Tage, ruft Gott uns heraus. Wo uns Sorge und Angst gefangen liegen, will Gott uns befreien. Wo Schuld uns belastet, will Gott sie uns nehmen. So kommen wir in Jesu Namen vor Gott, unseren himmlischen Vater, und bitten: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott hat sich unser erbarmt und er tut es jeden Tag neu. In Jesus, seinem Christus, ist er einer von uns geworden. In ihm will er tragen, was wir alleine nicht tragen können. In ihm will er mit uns reden, unseren Blick weiten, uns zur Freiheit führen. Und so wollen wir auf ihn hören. Wir beten mit Worten des 63. Psalms, das ist der Introitus 762. Die violett eingefasste Nummer 762. Bitte jeweils die eingerückten Zeilen mitzulesen, mitzubeten. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir.
Meine ganze Seele strahlt nach dir, aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist das, was ich liebe. Meine Liebe preist dich.
So will ich dich loben, mein Leben lang, und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist mein Herz und Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann.
Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer.
Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander ein Kyrie, das aus der orthodoxen Kirche der Ukraine stammt, 178,9. Wir singen jetzt dreimal nacheinander.
Thank you.
Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir kommen zu dir an diesem Morgen. Mit allem, was uns freut und mit dem, was uns Angst macht. Mit unseren Sorgen und mit dem Dank. Auch mit dem Dunkel, das manchmal in uns ist. Auch wenn wir manchmal zerfahren und gleichgültig, manchmal unzufrieden und trotzig sind. Wir haben das Verlangen, dir neu zu begegnen. So bitten wir dich, komm du selbst zu uns. Komm, öffne die Tür für dein stärkendes, helfendes Wort, damit dieser Gottesdienst hineinwirkt in unser Leben, in unser Alter, in unsere Familie, unsere Gemeinde, in unsere Welt. Wir bitten dich, rede du mit uns. Amen.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im 10. Kapitel. Wer ist die Schönste? Wer ist der Stärkste und Mächtigste? Wer hat das schnellste Auto oder die schönsten Kleider? Unsere Kultur hat ihre Superlative und ihre oft brutalen Gesetze. Aber Jesus widerspricht: Nicht reich sein und bedient werden, sondern anderen dienen, ist das, was bei Gott zählt. Er selbst macht es uns vor, uns zugut. Ich lese Markus Kapitel 10, Verse 35 bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Soweit das Wort der Heiligen Schrift. Gott segne es an uns allen. Amen. Wir sprechen nun gemeinsam unser Glaubensbekenntnis.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten
des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, warum? Das Grauen des Mordens und Sterbens in der Ukraine ist in den letzten Wochen unzählige Male analysiert worden. Die Frage bleibt, warum? Und sie wird auch von Menschen, denen Glaubensfragen sonst eher fern liegen, einmal mehr zugespitzt. Warum lässt Gott das zu? Warum schreitet er nicht ein? Warum hat er es vor 5 Wochen in der Ukraine nicht getan? Und warum nicht an so vielen Stellen menschlichen Elends davor? Kann ein Gott, der so etwas zulässt, ein Gott der Liebe sein, der liebe Gott, von dem wir manchmal so harmlos reden? Fragen, mit denen sich der Glaube zu allen Zeiten herumschlagen musste, schon im Alten Testament. Ich lese aus dem 22. Kapitel des 1. Mosesbuchs. Gott prüfte Abraham und sprach zu ihm: Abraham, Abraham. Der antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und gehe in das Land Moria und bringe ihn dort auf einen Berg, den ich dir sagen werde, als Brandopfer dar. Abraham stand früh am anderen Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Nachdem er Holz zum Brandopfer gespalten hatte, brach er auf und begab sich nach dem Ort, den ihm Gott gesagt hatte. Am 3. Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu den Knechten: Bleibt mit dem Esel hier, ich und der Junge wollen dorthin gehen, um anzubeten. Dann kehren wir zu euch zurück. Darauf nahm Abraham das Holz zum Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. So gingen sie beide miteinander. Da sprach Isaak zu Abraham, seinem Vater: Mein Vater. Er antwortete: Ja, mein Sohn. Der sagte: Siehe, da ist das Feuer und das Holz. Wo ist denn das Lamm zum Brandopfer? Abraham erwiderte: Gott wird sich das Lamm zum Brandopfer schon ersehen, mein Sohn. So gingen sie beide miteinander. Als sie an den Ort kamen, den Gott ihm gesagt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Dann streckte Abraham seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her zu ihm und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Strecke deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts zu leiden. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast. Als Abraham seine Augen erhob, sah er einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn anstelle seines Sohnes zum Brandopfer da. Kann man so von Gott reden, wie es diese Erzählung tut? Darf man Gott eine derart unbegreifliche und unmenschliche Forderung zuschreiben? Und was ist von dem Vater zu halten, der dieser Forderung so fraglos gehorcht? Es wird sich Widerstand in uns regen, in mir jedenfalls regt er sich. Widerstand gegen diese Geschichte, gegen ihr Menschenbild, vor allem aber gegen das Bild von Gott, das da gezeichnet wird. Aber lassen Sie uns zunächst genau hinhören, worum es dieser Erzählung geht. Sie hat zum Beispiel einen Mann, wie Søren Kierkegaard, den großen dänischen Philosophen, ein Leben lang beschäftigt. Vielleicht hat sie in den Fragen und Ängsten, die uns gerade umtreiben, auch etwas zu sagen. Die Vorgeschichte. Auf Gottes Wort hin hatte Abraham seine Heimat und seine gesicherte Existenz verlassen. Er ist mit seiner unfruchtbaren Frau in das fremde Land gezogen, das Gott ihm gezeigt und als Besitz zugesagt hat. Diese Zusage ist freilich nicht viel wert, wenn sich die andere, viel größere Verheißung Gottes nicht erfüllt: reiche Nachkommenschaft. Wie lange hat Abraham darauf warten müssen? Wie lange hat er die eigenen Zweifel zu ertragen und den Spott seiner Frau, die mit ihm alt geworden war, zu alt? Und dann erfüllt Gott gegen alles menschliche Erwarten doch noch seine Verheißung. Isaak wird geboren, das heiß ersehnte Kind, der Träger aller Zukunftshoffnungen Abrahams, das lebendige Unterpfand dafür, dass Gott zu seinem Wort steht. Und nach all dem, diese ungeheuerliche Forderung: nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und geh und bring ihn als Brandopfer dar. Abraham hatte für Gott seine gesicherte Vergangenheit aufgegeben. Nun soll er mit Isaak auch seine Zukunft opfern. Eine Zukunft, die doch Gott selbst ihm verheißen und geschenkt hatte. Aber diese Verheißung scheint ausgelöscht zu sein. Gott widerspricht seinem eigenen Wort in einer Weise, als hätte er es nie gegeben. Das ist das wirklich Erschreckende und Unbegreifliche an dieser Erzählung. Und das ist es, was die Israeliten zu der Zeit, als die Geschichte aufgeschrieben wurde, umgetrieben hat. Das Kinderopfer, das unser religiöses und menschliches Empfinden so verletzt, war damals nicht das eigentliche Problem. Falls solche Opfer überhaupt hier eine Rolle gespielt haben in Israel, liegt das weit zurück. Der eigentliche Abgrund der Erzählung ist das Bild, das da von Gott gezeichnet wird. Gott widerspricht sich selbst. Er zieht seine Hand vom Leben eines Menschen ab und lässt ihn ins Bodenlose stürzen. Kann man das von Gott sagen? Ist das noch unser Gott, der einem Menschen so unbeschreibliches Leid zumutet, ihm die letzte Hoffnung auf eine lebbare Zukunft entzieht? Denn eben das sagt diese Geschichte: Gott selbst ist es, der so unbegreiflich handelt. Hier schlägt kein unbarmherziges Schicksal, hier wütet kein blinder Zufall, nein, Gott selbst handelt. Er prüft Abraham. Abraham unter uns. Da wird aus einer langen, guten Ehe plötzlich der eine Partner herausgerissen. Es bleibt eine Lücke zurück, die nicht mehr zu schließen ist. Da verlieren Eltern von einem Tag auf den anderen ihr Kind und damit allen Inhalt ihres Lebens. Da wird durch einen Unfall oder eine Krankheit das eigene Leben bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Es gibt ihn wahrhaftig auch heute, diesen Abraham, der unter seiner Last schier zusammenbricht und schweigt. schweigt, weil alle Worte nicht mehr ausdrücken können, was ihn quält. An den Unbegreiflichkeiten des Menschenlebens hat sich nichts geändert. Das Inferno von Mariupol und vielen anderen Orten in der Ukraine, das sich ja aus lauter Einzelschicksalen zusammensetzt, es hat es uns unerbittlich ins Bewusstsein geholt, wie gefährdet auch unser Leben ist, wie zerbrechlich die Sicherheit ist, auf die wir unser Lebensglück bauen. Abraham ist mit seinen Erfahrungen nicht allein. Aber ist auch der noch derselbe, der für Abraham hinter seinem Leiden steht? Ist das noch unser Gott, vielleicht der Gott, der auch unser Leben prüft? Wir sprechen vom Leid geprüften Menschen. Wer prüft da eigentlich? Wir sprechen von Schicksalsschlägen. Wer schlägt da? Gott, unser Gott, der liebe Gott. Ist das dann aber ein lieber Gott? Und wenn nicht, ist er überhaupt Gott? In dem Elend, das der letzte Weltkrieg mit sich gebracht hat, ist für viele Menschen das Bild vom lieben Gott restlos zerbrochen. Das Drama draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert legt davon ein erschütterndes Zeugnis ab. Da begegnet Beckmann, der Kriegsheimkehrer, Gott als einem alten Mann, an den keiner mehr glaubt. Mit dem Sarkasmus der Verzweiflung spottet Beckmann darüber, dass Gott der liebe Gott genannt wird. Das müssen ja ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Das sind wohl die Zufriedenen, die Satten, die Glücklichen und die Angst vor dir haben. Die im Sonnenschein gehen, verliebt oder satt oder zufrieden, oder die es nachts mit der Angst kriegen, die sagen, lieber Gott, aber ich sage nicht, lieber Gott, du, ich kenne keinen, der ein lieber Gott ist. Und nachdem er ihm sein persönliches Leid entgegengeschrien hat, fragt Beckmann, wann warst du denn eigentlich lieb, Gott? Wann? Scheinbar steht auch hier Gott hinter dem Leiden eines Menschen, aber eben nur scheinbar. Denn der, mit dem Beckmann rechnet, ist ja nicht wirklich Gott, sondern ein alter Mann, an den keiner mehr glaubt. Ein Gott, der überlebt ist, weil er den Schrecken der neuen Zeit nicht mehr gewachsen ist und dem Elend der Menschen ohnmächtig zusehen muss. Höchstens noch ein Gott für die satten, zufriedenen, glücklichen, aber nicht für die, die leiden. Der Gott Abrahams ist uns fremd. Fremd, weil er so unbegreiflich ist, weil er unserem Bild von ihm, vielleicht gerade diesem Bild vom lieben Gott, so gar nicht entspricht. Wir wollen einen Gott, der unbelastet ist von den Unbegreiflichkeiten in Abrahams und in unserem Leben. Aber diese Unbegreiflichkeiten sind ja da. Die Folge aus diesem Dilemma ist dann der Gott Beckmanns, der geteilte Gott, der gar kein Gott ist. Der nur dann groß und gut ist, wenn wir selbst glücklich und zufrieden sind. Der plötzlich nicht mehr zuständig ist, wenn unser Leben in die Tiefe ins Unbegreifliche führt, dann sind wir allein. Abraham hatte nur einen Gott. darum war er auch in seiner schrecklichsten Erfahrung nicht allein. Abraham, das strahlende Vorbild des Glaubensgehorsams und der Opferbereitschaft. Diese Geschichte ist oft so gedeutet und ich meine missdeutet worden. So als würde christlicher Glaube darin bestehen, dass wir Gott unser liebstes Opfer. Wir werden sehen, dass es gerade umgekehrt ist. In einem Fall ist Abraham ganz gewiss Vorbild und er bleibt das auch für jedes Christenleben. Abraham nimmt Gott beim Wort. Er vertraut ihm auch gegen den Augenschein, auch da, wo Gott allen menschlichen Vorstellungen davon widerspricht, wie ein lieber Gott zu sein und zu handeln hätte. Ja, selbst war noch vor Gott seinem eigenen Wort, seiner eigenen Verheißung zu widersprechen scheint. Anders als der Beckmann in Borcherts Drama entlässt Abraham Gott auch jetzt nicht aus der Verantwortung für sein Leben. Gott wird sich das Lamm zum Brandopfer ersehen, sagt Abraham. Gott wird zusehen, wie er aus der Ausweglosigkeit meines Leidens einen Weg findet. Er wird zusehen, wie er jetzt noch seine Verheißung wahrmachen will. Ich weiß nicht mehr weiter. Gott wird zusehen. Dieses trotzig ungebeugte Zutrauen, das ich noch in letzter Verzweiflung, in der scheinbaren Gottverlassenheit an Gott klammert und von ihm die Rettung erhofft, das ist es, was die Bibel mit Glauben meint. Und es ist der einzige Glaube, der durch die Unbegreiflichkeiten eines Menschenlebens hindurchträgt. Wenn man denkt, unser Herr Gott habe einen verworfen, so sagt Martin Luther einmal, wenn man denkt, unser Herr Gott habe einen verworfen, so soll man es dafür halten, er habe einen in den Armen und Herze einen. Der Glaube Abrahams hat vom Ende her Recht bekommen. Gott ist für ihn nicht der dunkle, verborgene geblieben. Er hat sich, wenn auch in allerletzter Minute, von neuem als der erwiesen, der treu zu seinen Verheißungen steht. Gott hat Abraham die Zukunft, die er ihm zu opfern bereit war, neu geschenkt. Ein Dasein ohne Leid ist uns auch als Christen nicht verheißen, vielleicht gerade Christen nicht. Für manche quälende Frage wird auch der Glaube keine rasche Antwort finden. Nicht im eigenen Leben und erst recht nicht für das Leben anderer. Aber Gott wird auch für uns nicht der Verborgene bleiben. Wir haben mehr als Abraham hatte. Wir haben Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. In ihm ist Gott ein für alle Mal herausgetreten aus der Verborgenheit. Kein Gott, der von außen oder von oben ungehört unserem Leid zusieht, sondern einer, der es mit uns teilt und so tragen hilft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er das, was Abraham erspart blieb, sich selbst nicht erspart hat. Nach all dem, was uns in den letzten Tagen und Wochen erschüttert hat, wird es Christenmenschen brauchen, die das für sich und andere festhalten. Gott ist da, auch jetzt, gerade jetzt. Er hat seine Welt nicht aus der Hand verloren und sich nicht aus ihr zurückgezogen. Er ist da, auch im unbegreiflichen Leiden, gerade da. Nicht im fanatischen Hass und dem sinnlosen Terror, auch nicht der Rache, sondern ihm, Gott, gehört die Zukunft. Dietrich Bonhoeffer hat das noch im KZ bekannt. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Gott kann und will das auch in unserem Leben. Ich lade ein zu 2 Minuten Stille und dann wollen wir miteinander singen, Befehl du deine Wege. schaffe Recht. So rufen Menschen in den Psalmen, so rufen auch wir. Gott, schaffe du Recht, wo Gewalt und Krieg das Leben zerstören, wo Habsucht und Machtbesessenheit Leid und Unrecht fördern. Gott, schaffe Recht. Denen, die nichts mehr hoffen, denen, für die du verborgen bist. Gott, schaffe Recht. Zwischen Armen und Reichen, zwischen Unterdrückter, Unterdrücker und Unterdrückten, zwischen Ohnmächtigen und Mächtigen. Gott, schaffe Recht, dass dein Licht unter uns aufleuchtet und deine Wahrheit uns leitet. Als deine Kinder beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen miteinander, verleih uns Frieden, gnädiglich und bleiben dazu stehen. So geht in diesen Tag und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.